Der 10x-DNA-Fonds von Frank Thelen, das war eine große Vision. Hyperwachstum, Hyperrenditen, hyper, hyper, hyper. Also alles ganz, ganz groß. Und was ist heute daraus geworden? Ein absolut spannendes Lehrbuchbeispiel, was nicht passieren darf und was wir daraus lernen können. Hallo, mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute, wir schauen mal wieder auf den 10x-DNA-Fonds von Frank Thelen. Wir haben ja zu diesem Thema schon seit einigen Jahren immer mal wieder Videos gemacht. Eines meiner Lieblingsvideos ist immer noch, und das wird wahrscheinlich heute auch wieder kommen, ein Video, wo wir die Zusammenarbeit mit Frank Thelen angekündigt haben, dass wir ihn charttechnisch beraten. Da wird immer mal wieder nachgefragt. Wir blenden euch das Video hier oben nochmal ein und ihr schaut mal bitte aufs Datum, wann dieses Video veröffentlicht wurde. Es war ein ganz bestimmter Tag im Frühling und ich glaube, dann versteht ihr auch den Sinn hinter diesem Video. So, jetzt schauen wir uns mal den Fonds von Frank Thelen an. Und heute soll es nicht um Frank Thelen selber gehen als Person, sondern ich glaube, was wir in diesem Fonds hier sehen können, und das völlig ohne Häme und ohne irgendwie schlecht über jemanden reden zu wollen, ist etwas, was ganz, ganz häufig auch extrem vielen Privatanlegern passiert. Und es ist ja immer so, alles ist für etwas gut und Dinge, die schief gehen, sind natürlich immer gut, um selber daraus etwas zu lernen. Das heißt, man muss ja nicht jeden Fehler selber machen. Und deswegen ist dieser Fonds hier ein wirklich gutes Beispiel. Wir hätten aber auch noch ein paar andere Sachen herausgreifen können, weil es aber natürlich hier so ein prominenter Name ist und weil viele, glaube ich, von euch auch mit diesem Namen etwas anfangen können, passt das. Lasst uns mal als allererstes vielleicht hier auf einen Preisindex gehen, also einen Chart dieses 10x-DNA-Fonds. Der wurde also, wie gesagt, aufgelegt damals im August 2021. Das ist gleich ein sehr, sehr spannender Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Und ihr seht, der Erstpreis war bei ungefähr 25 Euro. Aktuell liegen wir bei 19 Euro, also jetzt knapp 4 Jahre später. Und das heißt, über 4 Jahre lang hat man nichts verdient. Jetzt können wir uns hier mal als Vergleich das Ganze anschauen. Nämlich, wir nehmen einfach hier mal die Nasdaq dazu und vergleichen das einfach mal. Es war ja ein, oder es ist ja ein Technologiefonds. Und da sehen wir also, dass die Nasdaq mittlerweile hier gegenüber dem damaligen Zeitpunkt, also ihr seht das hier, wenn wir jetzt hier einfach das mal uns einzeichnen, also diesen Startzeitpunkt, so, dann sehen wir also, dass die Nasdaq, man kann das ja unglaublich sehr, sehr gut erkennen, deutlich, deutlich gestiegen ist in diesem Zeitraum. Und dieser Aktienfonds hat eben hier doch ein relativ großes Minus gemacht, vor allen Dingen, wenn man die Opportunitätskosten betrachtet, nämlich was hätte ich woanders verdienen können. So, und ich persönlich sehe hier mehrere Fehler, die hier gemacht wurden. Und die können wir uns mal anschauen. Und wie gesagt, nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig und auch bitte bei euren Kommentaren. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier sagen, oh, das ist, was hat er denn da alles kaputt gemacht und so, sondern was sind Fehler, die wir daraus ableiten können, aus denen wir lernen können? Okay, es geht also null um die Person, sondern es geht lediglich um die gemachten Fehler, die wir, wenn wir ehrlich sind, alle schon mal irgendwie gemacht haben. Und außer vielleicht beim letzten Fonds, beim letzten Punkt, da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung. So, okay, fangen wir mal an, und zwar Auflagedatum. Und das ist nämlich aus meiner Sicht heraus Fehler Nummer 1, nämlich, ihr seht hier, 21. August oder 30. August 2021. Und warum war das jetzt schon so ein schlechter Zeitpunkt? Und dazu will ich euch mal etwas zeigen. Und zwar, wir vergleichen das Ganze mal mit einem Aktienfonds, besser gesagt mit einem ETF, mit einem aktiv gemanagten ETF, nämlich dem ARK ETF von Katie Woods. So, Katie, ein riesengroßer Star an der Börse, zum damaligen Zeitpunkt gewesen, richtig, richtig viel Geld eingesammelt. Und wir sehen, dass auch dieser Fonds hier damals brutal gefallen ist. Jetzt müssen wir, damit wir den langfristigen Vergleich sehen, das Ganze ein bisschen umdrehen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier oben den ARK-Fonds rein und packen jetzt hier unten den anstatt des ARK selbst nochmal, nehmen wir jetzt hier unten den Fonds von Frank Thelen dazu. So, hier haben wir ihn. Und denn hier können wir schon mal den allerersten Fehler sehen. Und zwar, wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen auf längere Sicht betrachten, nämlich einen Monatschart, dann sehen wir, wann wurde dieser Fonds aufgelegt. Und da erkennen wir halt, dass im Vorfeld dieser ARK-ETF, der hat ja unglaublich profitiert über ein paar Jahre. Ne? Der ist 4, 5 Jahre deutlich besser gelaufen als die Nasdaq. Warum? Weil er eben sehr kleine, momentumgetriebene Aktien gekauft hat. Also Aktien, die teilweise heute auch größer sind, aber damals eben natürlich sowas wie eine Tesla und auch andere. Wir kommen dann gleich noch auf ein paar einzelne Aktien. Und das heißt, wir hatten hier ein Hype-Thema und dieses Hype-Thema war schon sehr, sehr, sehr weit gelaufen. Also wir müssen uns ja nur mal anschauen, dass allein dieser ARK-ETF, der war bis zum Hochpunkt hier schon über 700% gestiegen. Okay, das heißt, ich habe hier in einer relativ überschaubaren Zeitspanne von 5 Jahren 700% Performance. Und dann komme ich und springe auch nochmal auf diesen Trend mit auf. Und das ist schon grob fahrlässig, weil ich schreibe ja dieses Gesetz einfach fort. Ich sage ja, okay, ich mache jetzt hier 30%, 40%, 50% und das wird jetzt immer so weitergehen. Und das ist einfach unglaublich fahrlässig. Das heißt, wenn man so einen Hype hat und man will noch mit dabei sein, dann muss man sich eben bewusst machen, okay, diesen Hype gibt es auch schon eine ganze Weile und den kann ich nicht einfach so fortschreiben. Da kann ich sagen, das geht jetzt die nächsten paar Jahre weiter. Und dann ist es natürlich grob fahrlässig zu sagen, okay, ich investiere nicht nur mein eigenes Geld, sondern auch noch das Geld von Anlegern, um einfach zu sagen, okay, ich mache euch jetzt alle reich, in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir eine bessere Performance als die Nasdaq machen, wenn dieser Trend, der hier gespielt wird, ja, man setzt ganz bewusst auf kleine, momentumgetriebene Aktien, wenn der schon so lange läuft. Und 5 Jahre ist für so einen Hype sehr, sehr lang. Wenn ihr euch mal überlegt, ihr habt das sicherlich alle schon mal mitgemacht, es gibt immer mal wieder einen Hype, ne? Mal sind es die Uranaktien, mal sind es Lithiumaktien, mal sind es irgendwie Aktien aus einem bestimmten Land, aus einer bestimmten Branche. All das wird permanent und immer wieder an der Wall Street gespielt und wird es auch in Zukunft so sein. Das heißt, das Learning hier daraus ist, wenn ihr in Zukunft auch mal selber so einen Hype seht und ihr seht ihn zu spät, ne, dann schreibt nicht einfach fort, so nach dem Motto, was gestiegen ist, wird immer ewig weiter steigen, sondern dass ihr einfach sagt, okay, hier muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und wenn sowas schon sehr, sehr lange läuft, vielleicht auch anerkennen, okay, ich bin zu spät, um auf dieses Thema aufzuspringen. Vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, weil ein Großteil dieser Hype-Aktien zu diesem Zeitpunkt, nämlich die sind alle durch die Corona-Zeit so extrem stark gestiegen, schon wieder im Rückgang war. Das war eine Zoom, das war eine Peloton und so weiter. Ne? Die waren alle schon auf dem Rückgang. Und dann noch zu sagen, ich gehe noch in diesen Sektor rein, grob fahrlässig. So, das war Fehler Nummer 1 und Learning Nummer 1. Schauen wir uns den Fehler Nummer 2 an. Und zwar, etwas wurde in diesem Fonds gemacht. Und auch das kann ich euch hier mal an Charts zeigen. Nämlich, man hat hier sehr, sehr viele neue Aktien gehandelt. Also Aktien, die erst vor wenigen Wochen oder Monaten an die Börse gekommen waren. Und ich will euch ein paar Beispiele hier zeigen, die damals, ich habe mir extra mal noch die Aufzeichnung angeschaut, welche Aktien waren denn damals in diesem Fonds drin. Und ich zeige euch mal ein paar, nämlich hier die Palantir beispielsweise. Palantir war einer der Positionen, die damals gekauft wurden. So. Und jetzt musst du eigentlich Folgendes sehen. Jetzt könnte man sagen, Mensch, langfristig ist die doch super gelaufen hier. Ja, du hast vollkommen recht, aber eine Palantir ist eben dann hier auch erstmal wieder kurz hier ein bisschen zusammen, wie viel ist das? 86% gefallen vom Hoch. Ne? Die 86% gefallen. So, der Fonds eröffnet wurde im August 21, also hier irgendwo. So, und was musst du einfach wissen, wenn du neue Aktien kaufst, also Aktien, die erst ein paar Wochen oder erst ein paar Monate an der Börse sind, so wie die jetzt hier, ich zeige euch gleich noch die nächste, und dann die Börsen ins Rutschen kommen, dann hast du in diesen Aktien keinerlei Stammaktionäre. Das heißt also, da gibt es nicht die Warren Buffetts dieser Welt, die dann sagen, das ist eine Coca-Cola, die halte ich durch alles durch, sondern du musst verstehen, bei so einem IPO wird unglaublich viel Geld verdient. Und zwar von verschiedensten Personen. Zum einen diejenigen, die hier gleich am Anfang gekauft haben. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, diese Aktie ist von 9 auf 45 gegangen. Also das heißt, die hat da schon auch hier einen guten Schnitt nach oben gemacht. Also auch das können wir einfach hier mal messen. Also die ist so knapp fast 400% gestiegen. Und noch mehr Geld wurde gemacht von denjenigen, die vor dem IPO dabei waren. Also die Mitarbeiter, das Management, all die vorher waren und die haben gewisse Haltefristen. Und wenn du plötzlich durch einen Börsengang sehr reich geworden bist, ne, ein paar Millionen auf dem Konto hast, teilweise mehrere 10 Millionen, mehrere 100 Millionen, dann sitzt du so etwas nicht aus, sondern da sagst du, Attacke, raus damit, weil das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Es kann nämlich auch sein, das Ding geht komplett runter. Und wir haben es ja auch gesehen, wir sind dann sogar weit unter das IPO gefallen. Und deswegen, wenn du solche Aktien kaufst, dann musst du dir einfach bewusst machen, das sind keine Investments, weil als Investment gilt nur etwas, was schon eine gewisse Reife hat an der Börse, wo man weiß, okay, die agieren so und so, das Management ist so und so verlässlich. Und wenn sie noch nicht an der Börse waren, kannst du darüber nichts sagen. Okay? Und deswegen musst du bei solchen Aktien, wenn du sie hast, wenn du neue Emissionen kaufst oder Aktien, die erst ein paar Monate an der Börse sind, dann musst du schnell am Drücker sein und musst sagen, ich gebe sie wieder her. Ich zeige dir ein anderes Beispiel, auch die damals im Fonds vertreten, nämlich die Coinbase. Coinbase auch super gelaufen, mittlerweile auch wieder super gelaufen. Übrigens spannend, ich habe sowohl Palantir als auch Coinbase mittlerweile in meinem persönlichen Depot. Und du siehst es auch hier, die Coinbase kommt im April 21 an die Börse. Das hier ist der August. Dann geht es nochmal ganz kurz hoch und dann knallt die eben auch hier ganz, ganz brutal nach unten. Hat heute auch noch nicht wieder ihr altes Hoch erreicht und verliert dann hier um 91%. So, und das ist auch wieder so ein klassischer Fall. Ein paar Monate an der Börse, die Börse wird schwach und alle gehen raus. Warum? Weil Institutionelle sowas nicht halten. Okay? Die halten vielleicht eine Coca-Cola, die halten McDonald's, die halten irgendwie stabile, sichere Werte, aber die halten doch kein IPO, was vor 6 Monaten an die Börse gekommen ist, wo sie noch gar nicht wissen, was in so einer Krise passiert. Ja, und das noch aus so einem Hype-Zyklus heraus. Also das ist großer Fehler, wenn du IPOs handelst und die fangen an zu rutschen, dann drück drauf und verkauf sie. Okay, die darfst du nicht behalten, egal wie die Zukunftsaussichten sind. Das ist alles, spielt alles keine Rolle. Und da kann ich dir Tausende und Tausende zeigen. Ich gebe dir 2 Beispiele. Ich glaube nicht, dass die im Fonds vertreten waren, aber wo es genauso ist. Wir haben eine Zoom beispielsweise, ne, die war auch noch nicht lange an der Börse und hier bricht dann komplett runter. Oder hier eine Peloton, nein, brauche ich jetzt gar nicht zeigen. Ne? Aber ihr wisst, das war also Fehler Nummer 2. Aktien zu handeln, die ganz kurz an der Börse waren und dann kein Risikomanagement zu machen. Fehler Nummer 2. Okay, kommen wir zum Fehler Nummer 3. Das ist etwas, brauche ich jetzt gar keinen Chart zu zeigen, sondern das ist etwas, was sowohl Frank Thelen gemacht hat, was aber auch viele Anfänger machen. Und ich kann diesen Fehler zu 100% nachvollziehen, weil ich ihn selber gemacht habe. Ich habe ihn allerdings gemacht vor weit über 20 Jahren, nämlich ich habe damals in der vor dem Platzen der Dotcom-Blase sehr viele Internetwerte gekauft. Die sind dann alle zusammengebrochen. Und wer war schuld? Es war der Markt schuld. Ne? Ich habe gesagt, der Markt ist dumm, der versteht das nicht. Der versteht nicht die Zukunft dieser Aktien und so weiter. Und deswegen, man muss dann nur drin bleiben. Und genau dieselbe Story hat Frank Thelen erzählt. Dieselbe Story erzählen sich dann viele Anleger. Und es ist sich das Ganze selber schönreden. Und du musst einfach akzeptieren, dass du die Verantwortung immer selber übernehmen musst. Das heißt, du darfst niemals sagen, der Markt ist schuld, die Fed ist schuld, Trump ist schuld, der Jens ist schuld, irgendjemand ist schuld. Auch nicht Frank Thelen ist schuld. Ne? Auch der ist nicht schuld. Die Anleger hätten einfach verkaufen können. So, auch das ein ganz, ganz klassischer Fehler, den viele Anleger hier gemacht haben, indem sie blind auf etwas vertraut haben. Und zwar einfach in der Hoffnung, dass sie gesagt haben, na, der Markt kann ja nur falsch liegen, das muss ja wieder kommen. Der Markt muss gar nichts. Ja, das müsst ihr euch einfach merken. Der Markt muss überhaupt nichts machen. Das heißt, Fehler Nummer 3, schiebe die Verantwortung auf den Markt oder auf jemand anderen, sondern das Learning daraus ist, du musst immer selber für dich die Verantwortung übernehmen. So, nächster Punkt, der aus meiner Sicht heraus ein großer, großer Fehler war, und zwar ist das hier, dass man so mit gefährlichem Halbwissen an der Börse agiert. Und dieses gefährliche Halbwissen, das meine ich, dass man sagt, ich bin auf der einen Seite ein Investor, ich sehe das Ganze langfristig und dann zitiert man beispielsweise André Costolani. Ne? Du musst Aktien kaufen und Schlaftabletten nehmen und dann nach ein paar Jahren bist du reich. Oder man zitiert dann Warren Buffett, wir kaufen Aktien für die Ewigkeit. Und all das, was sowohl Costolani als auch Buffett gesagt haben, ist richtig. Das Ding ist nur, du verwechselst das, oder du sagst nicht die ganze Wahrheit. Denn Costolani hat gesagt, kauf dir eine Anzahl guter, stabiler Aktien. Und Warren Buffett hat gesagt, oder Warren Buffett sagt, wenn er eine Aktie kauft oder auch eine Firma kauft und die möglichst lange halten möchte, wenn es geht bis in die Ewigkeit, dann sagt er immer, diese Firma muss ein nachgewiesenes Geschäftsmodell haben. Und deswegen kauft Buffett, er hat, glaube ich, ein einziges Mal eine Aktie gekauft, die an der Börse war. Ich glaube, Snowball war das. Oder Snowflake hießen die, glaube ich. Können wir mal gucken, wie sich das entwickelt hat. Snowflake, genau, die hat er mal vorm IPO noch gekauft. Keine Ahnung, wie die läuft. Ja, okay, sieht man auch hier, ne? Nicht so gute Ding. Buffett kann trotzdem im Plus sein, weil wir wissen ja nicht, für was er sie gekauft hat. Aber man darf also nicht sich einen Teil der Wahrheit nehmen und sagen, ich bin ja wie Buffett, ich bin Langfristinvestor und das dann aber mit irgendwelchen Zockeraktien machen. Und ich habe mal aktuell ins Depot von Frank Thelen geschaut oder zumindest ins Portfolio. Ins Depot kann ich nicht schauen, aber ins Portfolio. Und das ist ja, das habe ich damals schon gesagt und das ist auch heute noch so, das finde ich toll, sehr, sehr transparent. Man kann also gut nachvollziehen, was haben die im Depot. Und wir können uns hier mal ein paar Sachen anschauen. Ne? Und es sind nach wie vor viele, viele kleine Werte darin. Ne? Und wir nehmen hier mal irgendwas, BB Biotech, die gibt es schon mal länger, BYD auch, Bitcoin auch. Aber wir nehmen uns mal irgendwas raus. Nehmen wir uns mal die hier raus, Cadeler. Ne? Kenne ich nicht, muss ich auch nicht kennen. Aber wir gucken uns die mal an. So, und die haben wir hier. Und gucken wir uns mal die Aktie an. Und da sehen wir auch das, wieder eine Aktie, die eben erst im Dezember 23 an die Börse gegangen ist. So, Wertentwicklung sieht entsprechend mies aus. Ne, der klassische Punkt, Aktie geht nach oben, dann kommen hier die Börsenkurse ins Rutschen und was wird sofort und wird brutal abverkauft? Natürlich alles neue, ne? IPOs. Völlig logisch, dass die dann besonders abverkauft werden. So, und wenn ich eben jetzt hier sage, ich mache es ja wie Warren Buffett, und bin ja langfristiger Investor. Buffett würde so eine Aktie niemals kaufen. Und zwar nicht, weil die Firma schlecht ist oder so, sondern weil er sagt, ich kaufe nur etwas, was nachgewiesen eine lange Erfolgshistorie hat. Hat diese Firma eine lange Erfolgshistorie? Definitiv nicht an der Börse. So. Und deswegen kannst du nicht dich auf das eine beziehen und dann das andere machen. Schauen wir uns das nächste an. Die nächste Aktie aus seinem Portfolio. Wir nehmen noch irgendeine. So, wir nehmen mal hier die Crab. Ne? Crab, das ist, glaube ich, ein Lieferdienst hier aus Asien. Okay, gucken wir mal, wie die Aktie ausschaut. So, okay. Und also die Aktie sieht zumindest schon mal besser aus. Ah, okay, wahrscheinlich doch nicht. Denn auch hier, ne, die Aktie geht 21 an die Börse, kracht jetzt hier nach unten. Und jetzt kommt sie so langsam wieder deutlich schwächer als der gesamte Markt. Kann sich gut entwickeln. Aber hier ist das gleiche Beispiel. Die kommt an die Börse. Ne? Dann bricht der Markt zusammen und die Aktie verliert, keine Ahnung, 70-80%. So, Klassiker. Ne? Okay, machen wir noch das letzte Beispiel. Und zwar, was nehmen wir hier noch? Sind jetzt auch ein paar längere dabei. Ne? Mercado Libre zum Beispiel, Micron und so weiter. Was nehmen wir mal noch? Pyrum Innovations. Pyrum, okay. Okay. Gucken wir uns diese Aktie an. Also wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr kleiner Wert wird das sein. Naja, okay. Und da brauchen wir auch nicht reden. Die Aktie hat auch, würde auch wieder ein Warren Buffett im Leben nicht kaufen und auch nicht langfristig kaufen. Und deswegen gehört es auch nicht in einen langfristigen Fonds hinein, außer ich bin ein Trader. Dann darf ich solche Aktien handeln, aber in einem langfristig angelegten Fonds hat die nichts verloren. Und hier das spricht ja auch Bände. Wir hatten damals auch beispielsweise eine Fade. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja auch ein Interview mit Frank Thelen gemacht. Ich blende euch das Interview hier mal ein. Und Frank hat uns ja dann so ein bisschen als quasi so, wir haben überhaupt keine Ahnung und wir mit unserer komischen Charttechnik und so weiter. Aber ich weiß noch, er hat damals Fade Therapeutics gehabt. Und weil ich gesagt habe, das ist ein klassischer Tannenbaum, ne? Und jetzt guckt euch das an. Und das ist eben aus diesem tollen Investment geworden. Ne? Also hier ist er irgendwann eingestiegen in die Aktie, da war sie bei 72, jetzt ist sie bei 1,22. Und das ist eben einfach Quatsch. Ne? Das ist einfach Quatsch, sowas zu machen. Also ganz viele Fehler hier wieder zusammen. Okay, kommen wir zum letzten Fehler, den er gemacht hat, aus meiner Sicht heraus. Und zwar, das ist auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Also deswegen, lieber Frank, falls du zuschaust, ich kann ja alles nachvollziehen und ich habe mir genauso meine Finger verbrannt in den ersten Jahren. Aber ich glaube, was wir alle am Anfang immer falsch machen, ist, wir suchen uns keine professionelle Hilfe. Denn wie will man denn dieses Spiel lernen, wenn man nicht jemanden fragt, der es schon lange macht und der vielleicht selber auch schon diese Fehler gemacht hat? Dann mache ich sie halt alle selber, ist sehr, sehr teuer und kostet viel Geld. Frank Thelen hat er dann immer erzählt, auch im Podcast, ich habe mir die alle immer angehört, dass er da sein Team ausgebaut hat und so weiter und so fort. Das Problem war nur, also mir ist es zumindest nicht bekannt, wenn ihr da eine bessere Info habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Er hat sich halt nie einen wirklichen Profi rangeholt. Ja, er hat sich junge Leute geholt, die vom Studium kamen und die dann für ihn Research gemacht haben und die dann die das Ganze durchforstet haben, aber wenn du eben an der Börse agieren willst, nützt es dir nichts, nur eine Aktie bewerten zu können, sondern du brauchst auch jemanden, der versteht, wie die Börse funktioniert. Ne? Weil eine gute Firma heißt noch lange nicht, dass es ein gutes Investment ist. Und du musst die Zeiten kennen. Wann investiert man, wann investiert man nicht? Wann geht man raus? Wann muss man einfach mal sagen, Mensch, unsere Idee war vollkommen falsch und stell das um. Und wenn du dir da keine Hilfe holst, ne, dann verbrennst du eben Geld. Und du siehst ja, dass selbst jemand mit dem Netzwerk, was er hat, ne, und ich zeige euch gerne nochmal den Fonds, also wenn mit dem Netzwerk, was er hat echt ein gutes Netzwerk. So, er kennt viele Leute, er ist ja mit dieser Venture Capital Szene gut verbandelt und so weiter. Und er hat wahrscheinlich auch wirklich in vielen Sachen echt viel Ahnung. Aber er hat eben von Börse, sorry, wenn ich das hier so sage, und das ist kein persönlicher Angriff, aber wie Börse gespielt wird, hat er eben keine Ahnung. So, und warum sage ich das? Ganz einfach, da brauche ich nur aufs Ergebnis schauen. Wenn ich so ein Ergebnis habe, weiß ich einfach, wenn ich in 5 Jahren oder 4 Jahren kein Geld verdiene, während gleichzeitig die Märkte explodieren, der S&P, der Nasdaq, der DAX, alles mögliche auf Allzeithochs ist, ne, dann habe ich keine Ahnung von Börse. Und dann muss ich einfach sagen, du kannst das in deinem eigenen Depot überprüfen. Schau einfach nach, warst du die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre besser als der S&P 500? Wenn nein, hast du genau 2 Möglichkeiten. Du hörst mit dem ganzen Mist, was du machst, auf, kaufst dann ETF und guckst nie wieder hin. Oder aber du sagst, dann lerne ich es halt. So, aber alles andere ist doch Irrsinn. Ne? Und ich weiß, da wurden ja mittlerweile noch mehr Fonds aufgelegt. Kann man nicht vorstellen, dass da überhaupt jemand rein investiert. Weil warum? Weil der Nachweis fehlt ja, dass es funktioniert. Und also, das sind meine Learnings aus dem, oder hoffentlich unsere Learnings aus der Entwicklung des 10x-DNA von Frank Thelen. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann werden wir mal sehen, was ihr daraus gelernt habt. Vielleicht habe ich auch Dinge übersehen, vielleicht habe ich auch Dinge falsch gesehen, vielleicht habe ich auch einen Strategiewechsel übersehen. Das werdet ihr mir natürlich sagen. Dann bin ich gespannt auf eure Kommentare. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.